In der heutigen Folge blicken wir auf zwei gefragte Maschinenbauunternehmen aus dem Halbleiter-Universum. Daneben berichten wir über die durchaus starken Stimmungsschwankungen infolge der Nachrichten zum Iran-Konflikt. Im regionalen Teil werfen wir den Blick auf die E-Mobilität im Münsterland.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
An einem sonnigen, aber kalten 21. April. Daher würde ich sagen, erstmal warme Worte. Lukas, gestern durftest du deinen Geburtstag feiern.
Ja, tatsächlich. Ich hatte auch frei.
Ja.
Und hab ordentlich geschuftet im Garten, ein paar Randsteine gesetzt, was man so macht an seinem Geburtstag.
Ja, trotzdem nochmal ganz herzliche Glückwünsche an dich.
Dankeschön.
Gerne. Und wir können auch noch über einen weiteren Geburtstag berichten. Am vergangenen Sonntag, dem 19.04., feierte unsere Funkvermögensverwaltung in Westmünsterland ihren 5. Geburtstag. Eine echte Erfolgsgeschichte für unsere Kunden und Anleger. In den 3 Strategien verwalten wir mittlerweile ein Volumen von über 450 Millionen Euro. Echt ein starker Vertrauensbeweis, oder nicht, Lukas?
Ja, absolut. 5 Jahre ist es schon her, 2021 damals. Und wir hatten einige spannende Börsenjahre hinter uns. Und aber wie du es gesagt hast, absolute Erfolgsstory auf die nächsten 5 Jahre.
Genau. Naja, und wenn wir schon dabei sind, uns selbst zu beglückwünschen, geht noch ein weiterer Glückwunsch raus. Und zwar an unsere Young Professionals, unser Beratungsteam für junge Kunden. Herzlichen Glückwunsch zum Young Finance Award im bundesweiten Bankentest und zur Nummer 1 in NRW. Echt stark.
Ja, ich habe es auch gelesen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, so viel zu den Glückwünschen und den warmen Worten. Schauen wir mal auf das, was die Indizes in der letzten Woche gemacht haben. Und der DAX ist mit einem Plus von 3,8% bei 24.700 Punkten aus der Woche rausgegangen. Liegt im laufenden Jahr jetzt im Plus mit plus 0,24%. Heute Morgen ein bisschen wieder im positiven Aufwind, nachdem der Wochenstart doch ein bisschen gedämpft war, nach Meldungen auch aus dem Iran wieder. Dazu kommst du gleich nochmal, Lukas.
Genau, ja, ich habe mal was mitgebracht.
Ja. Der S&P 500 ist in der vergangenen Woche mit einem Plus von 4,5% rausgegangen bei 7.126 Punkten und man mag es kaum glauben, auf All-Time-High. Also Amerika merkt nichts von der Krise im Nahen Osten, zumindest die Aktienmärkte nicht. Nasdaq plus 6% bei 26.670 Punkten. S&P und Nasdaq liegen 3,5% bzw. 5% in diesem Jahr vorne. Beide Indizes sind auch nahe der Hochs gestern aus dem Handel gegangen und auch bei dem japanischen Index ist das Thema Iran kaum noch sichtbar. Der Nikkei hat die vergangene Woche mit einem Plus von 2,7% abgeschlossen, liegt aktuell ja gute 18% im Plus und notiert auch auf All-Time-High. Ja, du hast das gerade schon mal gesagt, du hast da noch was mitgebracht. Was hat die Märkte denn
ja,
auf diese Stelle gebracht?
Ja, tatsächlich der Freitag und dann das Wochenende. Und zwar hatten wir ein ganz schönes Hin und Her, würde ich mal sagen, am Wochenende. Und zwar alles ging auch wieder rund um das Thema der Straße von Hormuz. Und zwar hatten wir da am Freitag eine Meldung gesehen gegen 15 Uhr. Da kam nämlich die Info, dass der iranische Außenminister die Freigabe für die Durchfahrt der Straße von Hormuz erklärt hatte. Und das für die Zeit der Waffenruhe, die ja nach wie vor läuft. Und du hast es gerade gesagt, damit verabschiedeten sich sämtliche Indizes positiv ins Wochenende. Dann, wir kennen es ja, am Wochenende kommen ja meistens auch nochmal Nachrichten. Am Samstag gegen kurz vor 11 Uhr deutscher Zeit erhalten wir dann die Info, dass die Straße oder dass die Öffnung der Seestraße wieder rückgängig gemacht wurde. Und am Sonntag hören wir dann davon, dass der Iran gar nicht mehr mit den USA verhandeln möchte. Und ja, ein ganz schönes Hin und Her. Und deswegen war der gestrige Tag auch nochmal spannend, weil nach so einem, ja, doch nachrichtenreichen Wochenende ist natürlich immer so die große Frage, wie starten dann die Märkte in die Woche? Und das war tatsächlich erstaunlich ruhig, fand ich, zumindest zu Beginn des Börsentages dann schon sehr holprig. Aber ich glaube, mit weiß gar nicht wo, aber 0,34% oder was hat der DAX sich dann gestern, oder der S&P 500, ich weiß gar nicht genau welcher, aber hat sich dann aus dem Montag verabschiedet. Von daher, so umfangreich die Nachrichten dann doch klingen, genau. Na, das, was du gerade gesagt
hast. Der Ölpreis hat ja schon stark drauf reagiert.
Ja, klar. Ja.
Nach der Meldung am Freitag ist es da deutlich runtergegangen. Am Montag dann mit der, ja, unter dem Einfluss der Meldung, dass doch keine Durchfahrt und keine Gespräche stattfinden, ging es dann wieder, allerdings nur um gute 6% hoch. Hätte man auch mehr erwarten können. Aber der Ölpreis bleibt ja im Grunde so das Barometer, was so ein bisschen dort die Richtung vorgibt.
Die Aktienindizes, und du hast es ja eingangs gesagt, scheinen das Ganze ja schon fast wieder verarbeitet zu haben. Aber ich habe noch zwei andere Meldungen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die jetzt schon passen oder ob du erst noch den Rückblick schließen möchtest.
Mach doch mal.
Mach doch mal, sehr gut. Und zwar haben wir hier zwei, finde ich zumindest, ganz interessante Nachrichten, aber auch nur kurz. Zunächst müssen wir über Tim Cook sprechen. Tim Cook kam nämlich gestern nachbörslich die Information, dass er im Alter von 65 Jahren jetzt den Posten als CEO bei Apple zum 1.9. an John Ternus abgibt. Und John Ternus ist aktuell der Leiter der Hardware-Sparte und ist tatsächlich interessant. Er arbeitet seit 2001 bei Apple und ist selbst 50 Jahre alt. Das heißt, er hat mit 25 Jahren bei Apple angefangen und dieser übernimmt dann ab dem 1.9. den Chefposten bei Apple. Und ganz interessant, Tim Cook war ja seit Anfang 2011, übergangsweise damals, wegen der Erkrankung von Steve Jobs CEO. Und Steve Jobs starb dann im Oktober 2011 und zu dem Zeitpunkt übernahm Tim Cook diese Position dann dauerhaft, zumindest der letzten 15 Jahre. Und eine ähnliche Meldung haben wir bei Netflix. Allerdings geht es hier nicht um den CEO, sondern um einen Aufsichtsratposten. Und zwar hat sich hier Reed Hastings verabschiedet. Das Besondere daran ist, Reed Hastings war einer der Gründer von Netflix im Jahre 1997. Und der macht da jetzt auch den Posten dann frei für die nächste Generation. So viel zu den beiden Position.
Okay, ja, ich möchte noch mal ganz kurz das Thema gerade so Stimmung Iran aufgreifen, weil wenn man auf die Marktstimmung, auf die gemessene Marktstimmung guckt, da gibt es ja diesen Fear and Greed Index, den hatten wir auch schon häufiger mal im Podcast drin, der steht bei 70 und damit im Bereich der Gier, ne? Kurz vor dem Bereich Extremgier. Ja. Wenn man sich mal überlegt, Anfang April lagen wir noch bei 14 im Bereich der extremen Angst. Was die letzten drei Wochen da passiert ist, war schon wirklich dynamisch. Ne? So schnell kann die Stimmung an den Märkten kippen oder sich ändern. Und damit kommen wir auch zu der Anlageklasse oder den Anlageklassen, die relativ stark auch von Stimmungen abhängig sind, wo es keine klassischen Bewertungsmuster gibt, ne? Keine Dividenden- oder Ausschüttungsrenditen. Gold und Bitcoin. Ja, und Gold hat in der vergangenen Woche auch wieder zugelegt, plus 1,7%, die Unze auf 4.829 US-Dollar. Da haben wir im laufenden Jahr jetzt ein Plus von 11% stehen. Und beim Bitcoin ging es relativ dynamisch hoch, auf 77.365 US-Dollar, ein Plus von 5,6%. Der Bitcoin liegt noch hinten, gute 13% im laufenden Jahr, aber die aktuelle Dynamik ist da durchaus zu erkennen. Ne?
Ja. Die 74 war nochmal wichtig, da waren wir ja kurz drunter. So sagt man zumindest, haben wir zurückerobert und inzwischen sind wir bei, was hattest du gerade gesagt, 77?
Ja, genau.
Schon.
Ja, und auch bei den Zinsen ist eine Entspannung zu erkennen. Die 10-jährigen Bundesanleihen verabschiedeten sich mit einer Rendite von 3,03 aus der vergangenen Woche. Aktuell notieren sie auch wieder unter der 3%-Marke, nachdem wir Ende März noch bei circa 3,1% lagen. Also auch hier ist eine gewisse Entspannung für den Moment erkennbar. Ebenso bei den 10-jährigen US-Treasuries. Da ging es mit 4,24% aus der Woche. Also auch dort ein ähnliches Bild wie bei den deutschen Staatsanleihen. Auch hier gingen die Renditen wieder leicht zurück. Ja, so viel zum Rückblick. Und nun kommen wir zu zwei europäischen Unternehmen aus dem Bereich Maschinenbau.
Für Halbleiter.
Ja,
genau.
Lukas.
Ich habe was mitgebracht. Und zwar habe ich mal geguckt. Mir sagte der Ort was, aber wusste nicht genau, wo er liegt. Aber man muss 2 Stunden 20 Minuten von Gesche aus Richtung Süden fahren. Nimmt man dann noch die passende Autobahn, landet man irgendwann in Herzogenrath. Und in Herzogenrath ist übrigens noch NRW, befindet sich ein Unternehmen, was an der Börse zumindest aktuell gerade sehr gefragt ist. Und die Rede ist von AX-Tron. Und Aixtron wurde tatsächlich 1983 schon gegründet und konzentriert sich tatsächlich sehr viel auch unter anderem auf die Forschung und die Vision der Zukunft. Sie sagen selbst, dass in ihrem Imagefilm, dass die Vision von damals, also 1983, heutzutage natürlich alle Gegenwart sind und konzentrieren sich sehr stark dann auf das, was dann in den nächsten Jahren kommt. Und Aixtron hat Entwicklungslabore in Deutschland und Großbritannien, wird dabei unterstützt von den Büros in den USA, Großbritannien, China, Japan, Korea und Taiwan und arbeitet gleichzeitig auch mit vielen führenden Universitäten, Forschungszentren und Wissenschaftlern zusammen. Die große Frage ist natürlich, was machen die überhaupt? Und jetzt lese ich mal zumindest die Unternehmensbeschreibung von LSEG vor. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert Geräte für die Abscheidung komplexer Halbleitermaterialien und bietet Abscheidungsprozesse, Beratung, Schulung, Kundensupport und Service für diese Systeme an. Darüber hinaus stellt sie Peripheriegeräte und Dienstleistungen für den Betrieb ihrer Systeme bereit und das Unternehmen liefert außerdem Depositionsanlagen für die Serienproduktion sowie für Forschung und Entwicklung und Vorserienproduktionen.
Kannst du mir das übersetzen?
Genau, soweit so gut, aber ich glaube, niemand hat es verstanden. Das steckt also genau dahinter. Also, Aixtron baut Maschinen, du hast es eingangs schon gesagt. Und zwar, hatte ich gerade gesagt, Depositionsmaschinen. Und diese Maschinen werden genutzt, um wichtige Bauteile herzustellen, die dann in den unterschiedlichsten Bereichen verwendet werden, aber halt in den Bereichen im Halbleitersegment. Und mit Depositionsanlagen sind Beschichtungsanlagen gemeint. Und das sind hochkomplexe Maschinen, die extrem dünne Materialbeschichten auf Oberflächen bringen. Und davon hat Aixtron insgesamt mehr als 3000 Stück schon weltweit ausgeliefert. Und diese Maschinen werden dann eingesetzt in den folgenden Bereichen. Das ist die Leistungselektronik, die Optoelektronik, die LED- und Display-Technologie. Und damit das für jeden jetzt nochmal ein bisschen praxisnäher kommt, habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar fangen wir an mit der Leistungselektronik. Das sind dann zum Beispiel Ladegeräte, die deutlich kleiner sind und deutlich energieeffizienter. Und das ist dann interessant, nicht nur für Laptops und Handys, sondern besonders interessant für große Rechenzentren und Server, die natürlich aktuell sehr viel Energienachfrage haben. Und wenn sie da ein bisschen effizienter arbeiten können und dann sogar noch platzsparend, ist das gerade sehr, sehr schön. Aber auch eine entscheidende Rolle spielt Aixtron bei der Energiekonvertierung, also der Energieumwandlung. Diese Anlagen von Aixtron stellen nämlich sogenannte Wide Bandgap-Halbleiter vor und damit sind Materialien, also das Ergebnis von Galliumnitrat gemeint, die besonders interessant für die schnelle Datenübertragung sind und Siliziumcarbid, die ein Gamechanger in der Elektromobilität sein sollen. Da ist das Stichwort schnelleres Laden und höhere Reichweiten. Du scheinst mir irgendwie so zu gucken, als hättest du eine Frage dazu.
Nein. Ich höre dir erstmal nur zu.
Ja, so viel zu den Leistungselektroniken, also gerade schnellere Datenübertragung, Energieeffizienz und schnelleres Laden bei E-Autos und höhere Reichweiten. Ich glaube, das fasst das nochmal ganz gut zusammen. In der Optoelektronik haben wir die Laser und da geht es nicht um die Laser, die vielleicht auch dein Unternehmen nutzt, sondern um LiDAR-Sensoren und das sind Sensoren, die in Autos eingesetzt werden, die dann die Umgebung live damit einscannen. Ist vergleichbar mit einer Fledermaus, die quasi einen Ruf macht und dann kommt das zurück und damit weiß das Auto, wo steht ein Baum, wo läuft gerade ein Mensch. Und das ist dann besonders interessant für autonomes Fahren oder für die ganzen Fahrassistente. Oder, ich glaube, das kennt auch jeder, Face ID, das Scannen des Gesichtes am Handy. Das ist dann zum Bereich LiDAR-Sensoren und zum Bereich Optoelektronik gehören aber auch Telefonate, Videokonferenzen und 5G. Denn dafür braucht man Laserchips für die optische Datenkommunikation und die werden auf Aixtrons Anlagen weltweit produziert. Und der letzte Bereich ist dann der Bereich LED- und Display-Technologie und da werden zunehmend immer mehr nicht die standardmäßigen LEDs genutzt, sondern sogenannte Spezial-LEDs und das sind Mikro-LEDs, die halt deutlich kleiner sind, deutlich heller, deutlich brillantere Farben produzieren können und dabei sogar noch energieeffizienter. Besonders interessant dann natürlich für alle TVs, Handys, VR-Brillen und alles, was ein Display hat. Und das sind mal so ein paar Einblicke in das Unternehmen Aixtron. Wichtig ist, die bauen halt immer nur die Maschinen und diese Maschinen werden dann genutzt, um diese Endergebnisse zu produzieren. Aber Aixtron hat jetzt nicht die Maschinen am Laufen, die dann diese Produkte quasi herstellen.
Maschinenbauer halt, ne?
Maschinenbau, genau. Ja. Und Gründe für den starken Aktienverlauf der letzten Wochen, und da komme ich gleich nochmal drauf, ist tatsächlich die hohe Nachfrage nach der Optoelektronik. 65%, also aus der schnelleren Datenübertragung, 65% der neuen Aufträge kommen nämlich aus diesem Bereich. Ist halt besonders interessant für auch Rechenzentren. Und der zweite stark nachgefragte Bereich ist die Energieeffizienz, also bei den Halbleitern aus diesem Galliumnitrat und Siliziumkarbid. Und das ist übrigens das Ergebnis, ich hatte es eingangs gesagt, von diesen Abscheidungsprozessen, weil diese Maschinen, die dann hergestellt werden, nutzen das Abscheidungsprozess, um diese Produkte, also Galliumnitrat und Siliziumcarbid, was bei denen dann halt, jetzt muss ich selbst nochmal im Hochscrollen, White Bandgap Halbleiter sind. Das ist quasi das Ergebnis. Und demzufolge von diesen starken Aufträgen hat die Geschäftsführung die Prognose für das laufende Jahr angehoben und die Neuaufträge liegen im laufenden Jahr schon 30% über dem Vorjahr. Und damit ist natürlich dann auch ein starkes Ergebnis zumindest erwartbar. Und ja, dementsprechend hat die Aktie im laufenden Jahr schon 161% gemacht. Und seit dem Tief im letzten Jahr, also wenn man mal einfach 12 Monate anschaut, dann hat die Aktie schon 373% sich nach oben bewegt. Und ja, wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, dann haben wir aber hier schon so eine Untertasse, die sich dann letztes Jahr quasi im Tiefpunkt befand und jetzt
zyklisch,
sehr stark nach oben. Ich glaube, auf 5 Jahre war es sogar ähnlich wie im laufenden Jahr, dass sie auf 5 Jahre irgendwo um die 160-170% gemacht haben. Aber das kommt natürlich aus der starken Nachfrage, aus der Prognoseanhebung. Analysten sehen das noch so ein bisschen skeptisch, die sind da etwas vorsichtiger. Hier liegt der Mittel, also der Mittel aus allen Analysten, ist eine Halteposition mit einem Kursziel von 32 Euro. Die Aktie steht aktuell bei 45 und jetzt hoffe ich, dass ich das hier noch offen habe. Analysten haben wir insgesamt, jetzt muss ich rechnen, 4, 7, 15, 16, 17 Stück und daraus im Mittel dann halt die 32 Euro und die Halteposition. Herzogenrath, Maschinenbau. Jetzt gebe ich ab, ist gar nicht so weit bis, wo sitzen die? Weißt du es?
Fragen wir nicht. Mist. Ja, ich hab zumindest den Konzern Advanced Semiconductor Materials Lithography im Gepäck, besser bekannt unter dem kurzen Namen ASML. Und ASML ist unangefochtener Marktführer bzw. sogar Monopolist im Bereich der EUV-Belichtungstechnologie. ASML entwickelt und produziert hochkomplexe Belichtungsmaschinen, also ist nicht wie Aixtron auch nicht in der Chipproduktion, sondern klassisch im Maschinenbau, in der Servicetechnik auch unterwegs. Und diese Technik wird von den Halbleiterherstellern, Chipherstellern sowie von den Auftragsfertigern wie Intel und TSMC benötigt. In der vergangenen Woche habe ich bereits von TSMC und den vorab gemeldeten Umsatzrekorden berichtet und TSMC hat als mit Abstand führender Auftragsfertiger für die Halbleiterindustrie einen hervorragenden Start in das Geschäftsjahr 2026 hingelegt. Und zuletzt wurde die Umsatzprognose für dieses Jahr sogar noch angehoben. Mehr Produktion bei TSMC bedeutet automatisch mehr Nachfrage bei ASML, denn ASML steht am Anfang der gesamten Fertigungskette mit entsprechender Preissetzungsmacht. Und das wiederum spiegelt sich auch in den berichteten Zahlen von ASML wider, der als Abnehmer der auf Abnehmer aus Taiwan entfallene Umsatzanteil betrug im Q1 bei ASML 23%, bei einem Umsatzplus von 57%. Hohe Verkäufe von Maschinen zur Herstellung von Speicherchips resultierten in einem Umsatzanstieg von 33% auf einem Rekordwert von 3,2 Milliarden Euro. Insgesamt wird erwartet, dass ASML in den kommenden Quartalen vor allem in Südkorea und Taiwan stark wachsen wird. Wir hatten in den vergangenen Wochen hier im Podcast auch schon die relevanten Unternehmen aus Korea. Samsung und SK Hynix sind da insbesondere zu nennen, Produzenten von leistungsstarken Speicherchips, die für das Thema KI eine extrem hohe Bedeutung haben. Insgesamt ist die Nachfrage nach Prozessoren für KI-Anwendungen hoch und übersteigt das Angebot der Chiphersteller. Daher haben die wichtigsten Kunden vom ASML angekündigt, die Produktionskapazitäten deutlich auszuweiten, was sich in einem sehr starken Auftragseingang bei ASML widerspiegelt. Bezogen auf das erste Quartal zog der Umsatz im Jahresvergleich auf 13% auf 8,77 Milliarden Euro an. Konsensschätzung lag bei 8,67, also dort oberhalb der Prognosen gelandet. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich um 19% auf 7,15 Euro je Aktie. Die Konsensschätzung lag bei 6,60 Euro, also da auch die Schätzung übertroffen, wozu auch ein Aktienrückkauf im Volumen von 1,1 Milliarden Euro beigetragen hat. Und dieses ist Teil eines angekündigten Aktienrückkaufsprogramms mit einem Volumen von bis zu 12 Milliarden Euro. Beim Blick auf die Bewertung ist allerdings festzustellen, dass der ASML-Aktienkurs für den Moment bereits eine hohe Erwartungshaltung in die Zukunft einpreist. Die Aktie ist mit einem 2026er KGV von 41 relativ hoch bewertet und das auch im historischen Vergleich. Also muss ASML jetzt auch weiter liefern, sowohl an die Kunden als auch bei den Ergebnissen in den kommenden Monaten. Die Aktie notiert heute bei 1257 Euro und damit relativ nah am Fair Value von 1300 Euro, den die DZ-Bank nach Vorlage der Zahlen leicht nach oben angepasst hat. Kepler hat das Ziel jüngst auf 1460 Euro angehoben. Die Deutsche Bank und Otto sehen 1600 Euro je Aktie. Die Citigroup schaut mit einem Kursziel von 1675 aktuell am positivsten auf die Aktie. Aber auch im Rückspiegel kann ASML glänzen, also ähnlich wie Aixtron auch. Die Performance-Werte unterstreichen da jetzt bei ASML auch eine außergewöhnliche Stellung im aktuellen KI-Universum. Auf Jahressicht steht ein Plus von 122,6%. Und eigentlich, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, Lukas, auf Sicht der letzten 5 Jahre sind allerdings nur 130% sichtbar. Daran ist zu erkennen, dass es sich um ein zyklisches Business handelt. Aktuell natürlich mit sehr starkem Rückenwind aus dem ganzen KI-Sektor.
Ja, gleiche Story.
Also, gleiche Story, absolut vergleichbar.
Ja. Ich habe nachgeguckt, ASML sitzt in Feldhofen, fährt man 2 Stunden 10 hin von hier aus.
Da sitzen wir ja genau in der Mitte hier, ne? Okay, Lukas, hast du was aus der Region mitgebracht?
Ja, habe ich. Und zwar passt das ganz gut auch zu dem Thema, was ich gerade bei Aixtron schon angesprochen habe. Und zwar die E-Mobilität, wo ja Aixtron auch für die höhere Reichweite und das schnellere Laden zuständig ist. Wie kommen wir jetzt von dem Thema in die Region? Und zwar, ganz interessant, hat die Borkner Zeitung zu diesem Thema mit Borkner Autohändlern gesprochen. Und das Ergebnis ist, wegen dem sprunghaften Anstieg der Energiepreise ist die Nachfrage von Elektroautos gerade extrem stark angestiegen und dadurch natürlich dann auch die Lieferzeit von E-Autos, die immer länger werden. Und da waren auch ein paar Zahlen drin, die fand ich ganz spannend. Und zwar hatten wir in der Neuzulassungsübersicht von März 2025, einen Anteil von Elektroautos von 18,6%. Und die gleiche Quote lag jetzt im März 2026 bei 28,94%. Insgesamt wurden im März 2026 1320 neue Autos zugelassen. Und davon halt, wie gesagt, die 29% Elektro, was vor einem Jahr noch deutlich weniger waren. Und interessant fand ich da dann auch den gleichen Vergleich bundesweit. Und zwar hat bundesweit der Anteil der Vollelektro- und Hybridautos den Anteil der Neuzulassung von Benziner- und Dieselautos überholt. Bundesweit wurden nämlich 22,8% Benziner angemeldet oder zugelassen, sagt man ja, und 12,5% Diesel und der Rest liegt bei Elektro und Hybrid. Hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass das so der Fall ist, aber so stand es in dem Artikel.
Dann wird es demnächst an der Ladesäule voller.
Genau, hoffen wir mal, dass die Energieinfrastruktur dann entsprechend gesetzt ist und dass die Autos dann auch schneller laden, weil, merkt man auch, stand auch drin, dass gerade die chinesischen Autoanbieter XPeng und BYD natürlich auch sehr stark nachgefragt sind, weil die tatsächlich in der Ladegeschwindigkeit führend sind. Mhm. Die können ja in China schon teilweise mit 1000 Kilowatt laden und sind da innerhalb weniger Minuten durch. Und das können die deutschen Hersteller noch nicht. Ja, nee, noch
auch,
nicht.
Noch nicht. So schnell geht es bei mir auch nicht.
Nee, bei mir tatsächlich auch nicht. Ja, aber fand ich ganz interessant, auch mal Zahlen aus der Region dazu zu finden und zu sehen. Und so viel zu dem Thema, passend zu dem, was wir eingangs gesagt hatten.
Ja, dann
kommst du mit dem Ausblick.
Kommen wir zum Ausblick, genau.
Schließt das ganze Thema.
Ja, auf volkswirtschaftlicher Seite, während wir gerade den Podcast einsprechen, kommen aus Deutschland die ZDW-Konjunkturerwartungen. Heute Nachmittag kommen auch die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Und?
Ja, ich habe noch was Interessantes gehört. Und zwar wird heute gegen 16 Uhr deutscher Zeit der voraussichtlich neue FED-Vorsitz Kevin Warsh vor dem Bankenausschuss des US-Senats befragt. Und hier könnte man natürlich dann auch nochmal den ein oder anderen Kurs, die ein oder andere Kursbewegung dann erkennen, je nachdem, wie er sich da schlägt.
Ja, morgen geht es dann weiter mit Verbrauchervertrauen aus der Eurozone. EZB-Präsidentin Lagarde meldet sich zu Wort. Die Ruhelagerbestände werden noch gemeldet. Am Donnerstag haben wir dann noch die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe aus den USA und am Freitag dann noch den IFO-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Und auf Unternehmensseite, da kommt da einiges voll, rein. Ne? Da wird's, ja, also ich kann es gar nicht alles sagen. Also heute kommen Daten von GEO Aerospace, United Health aus dem Rüstungssektor, Northrop Grumman, RTX, der Versicherer Chubb, Intuitive Surgical. Morgen haben wir GE Vinnova, AT&T, Boeing, Boston Scientific, Tesla, Lam Research, IBM. ServiceNow, und das sind nur ein paar von denen, die berichten. Donnerstag dann noch American Express, Nextera Energy, Honeywell, Sanofi, Lockheed Martin, Intel, SAP.
SAP sicherlich spannend.
SAP spannend, ja. Baker Hughes, auch aus dem Ölsektor, da wird es bestimmt auch positive Überraschungen geben. Am Freitag dann nochmal die Konsumgüterhersteller P&G, Colgate Palmolive. Und aus Deutschland noch der Logistikkonzern Kühne und Nagel.
Also ein Holcim habe ich gerade noch gesehen. Gucken, wie die Infrastruktur läuft am Freitag.
Da kommt einiges rein. Ist ja auch ganz gut, dass wieder auf Unternehmenszahlen geschaut wird. Und ich hoffe, dass das auch eine höhere Relevanz wieder an den Märkten einnimmt.
Ja, ist wahrscheinlich schon so eine vorweg eine genommene Erwartung an den Börsen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de und damit eine gute und erfolgreiche Handelswoche.
Genau, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.